Die NATO hat Russland provoziert.
Die NATO hat Russland provoziert.
Deutschland verstößt gegen das Völkerrecht.
Die Ukraine wird von Nazis regiert.
Moment, stopp. Russische Propaganda verbreitet sich rasant und oft verwischen die Spuren. Wer hat sie zuerst in die Welt gesetzt und warum? 11KM verfolgt in dieser Folge eine falsche Behauptung von ihrer Entstehung in Russland bis in den Deutschen Bundestag und in die Köpfe von Menschen in Deutschland. Mit Max Gilbert vom BR24 Faktenfuchs gehen wir auf Spurensuche. Er ist Faktenchecker im BR und Experte für Falschnachrichten und Desinformation. Bei 11KM zeigt er, der russische Informationskrieg ist in vollem Gange und das erschreckend erfolgreich, auch in Deutschland. Hallo Max.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 6. Mai.
Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und
FDP. Am 22. Februar sind wir im Bundestag. Und zwar ist dort Plenardebatte. Und es geht um die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine.
Und der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion Matthias Moosdorf.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, glaubt man den Medien und den Herolden hier im Haus, verliert Russland.
Und als wir zu der Geschichte recherchiert haben, da ist uns aufgefallen, dass das, was Matthias Moosdorf im Bundestag gleich sagt.
Daran möchte ich besonders im Hinblick auf Ihr Ansinnen der Lieferung von Taurus-Raketen erinnern, nämlich den Artikel 2 des 2+4-Vertrages. Danach wird Deutschland sich dazu verpflichten, dass von seinem Territorium nur noch Frieden aufgeht.
Einen Tag vorher ziemlich ähnlich so in russischen Staatsmedien besprochen wurde. Und das hat uns hellhörig werden lassen.
Warum hat euch das hellhörig werden lassen in der Faktenfuchs-Redaktion?
Deutschland ist ja auch einer der größten Unterstützer der Ukraine und damit natürlich auch irgendwie ein Ziel für russische Propaganda, für russische Desinformationskampagnen. Und insofern in den letzten 2 Jahren sind da schon mir und auch dem ganzen Team schon immer viele Behauptungen untergekommen, die einfach ganz, ganz häufig eben Propagandabehauptungen verbreiten. Also wir beim Faktenfuchs, wir haben ja generell im Blick, was irgendwie im Netz diskutiert wird. Wir haben da ein großes Monitoring, wo wir einfach schauen, was sind Behauptungen, die aufkommen, was verbreitet sich besonders stark, worüber wird diskutiert. Und da ist uns eben aufgefallen, dass das Thema 2+4-Vertrag irgendwie gerade viel diskutiert wird. Und dann haben wir gesagt, okay, wo kommt das jetzt her? Was wird da eigentlich gesagt? Und was steckt da eigentlich dahinter? Und haben dann gesagt, das schauen wir uns jetzt mal an.
Okay, 2+4-Vertrag. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist ja der Vertrag, der geschlossen wurde zwischen den zwei Deutschlands quasi, also BRD und DDR, und den 4 Alliierten, den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Darum wird er so genannt, 2+4-Vertrag. Sag uns nochmal kurz, was regelt dieser Vertrag genau?
Also dieser Vertrag regelt im Grunde, dass wiedervereinigte Deutschland eben auch in Bezug auf seine Grenzen und auf seine Souveränität, also dass zum Beispiel eben auch drin festgeschrieben, dass Deutschland sich selbstständig Bündnissen anschließen kann und aber zum Beispiel eben auch, wie jetzt die deutschen Grenzen dann jetzt final aussehen. Und das begründet damit dann auch so ein bisschen so das Ende der Nachkriegszeit und ist dementsprechend natürlich auch ein wichtiger völkerrechtlicher Vertrag.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 45 Jahre nach Kriegsende ist der Weg Deutschlands in die Einheit und zur vollen Souveränität seit heute frei und besiegelt. In Moskau unterzeichneten am Vormittag die Außenminister der 4 Siegermächte und beider deutscher Staaten das Schlussdokument der sogenannten 2+4-Verhandlungen.
Außenminister Hans-Dietrich Genscher unterzeichnete als erster: mit 7 Verhandlungsmonaten enden auch 45 Jahre nach Kriegsära.
Und in dem Vertrag ist zum Beispiel auch geregelt, wie viele Berufssoldaten Deutschland haben darf und welche Waffen. Und von Deutschland soll Frieden ausgehen, soweit der 2+4-Vertrag. Also was genau hat euch daran interessiert?
Los ging das Ganze im Grunde mit Aussagen eines russischen Politikers, Juri Hempel. Der hat nämlich sozusagen gefordert, dass dieser 2+4-Vertrag aufgekündigt werden sollte, weil Deutschland sich nicht an diesen Vertrag halte. Dann haben auch noch andere russische Politiker dem zugestimmt und darüber wurde dann eben in russischen Medien groß berichtet. dass man da jetzt irgendwie halt diesen Vertrag von russischer Seite kündigen sollte.
Weil Deutschland die Ukraine mit Waffen unterstützt.
Das hat dann zum Beispiel die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA aufgegriffen, hat dann eine Meldung gemacht. Dann gab es einen Artikel bei RT, also Russia Today.
Russia Today, das sollten wir vielleicht kurz sagen. Das Medium ist schon seit Jahren bekannt als Propagandakanal des Kremls, der Verschwörungserzählungen auch in Deutschland verbreitet.
Genau, genau. Und das war dann ganz interessant, weil zeitgleich, während das dann eben über die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen, die das zum Beispiel aufgegriffen haben, oder auch russische Medien, dann eben wir auch beobachten konnten, wie bei Telegram das Thema sozusagen aufgeploppt ist. Also und zwar über Kanäle, die uns auch schon bekannt waren. Also ein Kanal, der nennt sich MRIA24. Der Kanal hat dann irgendwie auch eine Nachricht weiter verbreitet, wo dann irgendwie drin steht, ja, Russland überlegt jetzt eben, diesen Vertrag aufzukündigen und Deutschland halte sich nicht daran, insbesondere eben mit Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese Telegram-Kanäle, die jetzt vielleicht anders als jetzt es bei Russia Today der Fall ist, jetzt nicht ganz offiziell irgendwie direkt irgendwie an Russland zugeschrieben werden können, aber die eben schon auffällig häufig die russische Sicht vertreten, beziehungsweise eben einfach auch ganz klassische russische Propaganda-Behauptungen verbreiten, russische Desinformation verbreiten. Und da ist eben dann auch ein Text aufgetaucht, der gesagt hat, ja, so quasi als Nachricht, so Russland überlegt jetzt diesen Vertrag zu kündigen, so wie sich Deutschland verhält, wird es den Vertrag brechen. Und diese Kanäle, die haben auch wirklich eine sehr, sehr große Reichweite, die haben viele Leute abonniert.
Jetzt habe ich zwei große Fragen, Max. Ist da was dran an dem angeblichen Verstoß gegen den 2+4-Vertrag? Und wie ist dieser Vorwurf bis nach Deutschland geschwappt? Lass uns doch damit mal anfangen. Wie kam das bis zu uns?
Auf diesen prorussischen Telegram-Kanälen, da wurde erstmal diese Nachricht eben auf Russisch geteilt, wo eben drin stand, ja, man wolle jetzt eben den Vertrag eben mit Deutschland auflösen. Und der sei auch die Grundlage für Frieden in Europa in den letzten gut 30 Jahren gewesen. Also da wurde auch gleich schon mal gesagt, irgendwie, das ist jetzt irgendwie sehr bedeutend. Und dieser Text, der erstmal eben auf Russisch verbreitet wurde, der wurde dann auch von einem Kanal eben quasi 1:1 ins Deutsche übersetzt. Der nennt sich InfoDefense. Das ist sozusagen ein Netzwerk an Kanälen, die russische Propaganda und russische Behauptungen dann eben in andere Sprachen übersetzen, also mit dem Ziel, die wirklich also international auch zu verbreiten. Das tun sie wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen. Also ich glaube, es gibt ungefähr 30 dieser Kanäle und es gibt eben auch einen deutschen Kanal. Und da wurde das dann eben 1:1, dieser Text eben aus den russischen Kanälen auf Russisch nach Deutsch übersetzt. Und dann hat das eben auch Alina Lipp aufgegriffen, die ja sozusagen eine der bedeutendsten Influencerinnen, pro-russischen Influencerinnen so auf Telegram oder eigentlich auch allgemein im Netz ist.
Ja, Alina Lipp, der Name sagt mir noch was. Das ist eine pro-russische Bloggerin, richtig? Sie kommt aber aus Deutschland, ne?
Genau, die kommt ursprünglich aus Deutschland, ist jetzt aber eben seit einiger Zeit auch in Russland und ja, berichtet dort sozusagen von der russischen Seite des Krieges, würde ich jetzt mal sagen. Also sie ist da sozusagen embedded und berichtet da eben sehr einseitig eben über den Krieg, ja, und verbreitet dabei eben auch immer wieder Falschbehauptungen und eben die russische Propagandasicht auf den Krieg. Eben aber auch gezielt für das deutsche Publikum.
Weiß man da etwas über ihre Motive? Also kann man davon ausgehen, dass sie bewusst Fake News verbreitet? Und falls ja, welchen Nutzen hat sie dann davon?
Also es ist auf jeden Fall so, dass sich ja schon seit längerem beobachten lässt, dass sie da viele Dinge geteilt hat, die sich im Nachhinein als russische Propaganda herausgestellt haben. Welche Motive da jetzt genau hinterliegen, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich eher ideologische oder finanzielle Motive sind. Das ist nicht immer so ganz leicht zu beurteilen. Bei unserer Arbeit ist aber auch eher interessant, welche Rolle sie einnimmt in der Verbreitung. Also, dass sie sozusagen da eben halt ein Multiplikator in den deutschsprachigen Raum ist. Und wenn sie das dann halt eben auch aufgreift und auf ihrem Kanal teilt, dann ist dann schon relativ klar, dass das dann auch andere wiederum aufgreifen, die eben auf ihre Kanalinhalte schauen. Und sie ist da eben, spielt da einfach bei der Verbreitung dieser Inhalte im deutschsprachigen Raum einfach eine sehr große Rolle.
Ja, und habt ihr mal versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen oder sie mal nach einer Stellungnahme gefragt, warum sie das macht?
Also wir haben da jetzt nicht mit ihr besprochen, weil unser Interesse sind in dem Fall jetzt auch nicht ihre Motive. Es geht ja nicht um sie, sondern es geht um ihre Rolle als Multiplikator bei jetzt dieser Nachricht und dass sie eben solche Behauptungen weiterverbreitet. Und insofern ist sie da für uns eigentlich nur als ein Teil dieser Verbreitungskette interessant.
Okay, und Stichwort Verbreitungskette, wo steht diese prorussische Bloggerin Alina Lipp dabei?
Sie ist da sozusagen so ein bisschen auch mit die Schlüsselstelle aus dem russischsprachigen in den deutschsprachigen Bereich eben in dieser Telegram-Bubble. Also da spielt sie natürlich schon eine große Rolle.
Die Nachricht ist dann also über Alina Lipp in Deutschland angekommen. Wie schnell ging das denn?
Ja, also innerhalb von wenigen Tagen, am 21. Februar waren ja die Aussagen dieses russischen Politikers und dann schon wirklich wenige Tage später konnten wir halt auch sehen, wie das dann über die Telegram-Kanäle, auch also über die deutschsprachigen Telegram-Kanäle gekommen ist und dann eben von dort aus wir den gleichen Text, den wir jetzt bei Alina Lipp gesehen haben, dass wir den dann auch wortgleich eben in den großen sozialen Netzwerken wieder gesehen haben, also irgendwie auf LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter bzw. X, auf YouTube, haben wir dann diesen Text 1:1 wörtlich wiedergefunden, den auch eben Alina Lipp geteilt hat und der ursprünglich auf Russisch eben in den prorussischen Kanälen kursiert ist.
Und wie schnell kam die Nachricht in den Bundestag?
Am 21. waren ja die Aussagen eben von den russischen Politikern und am 22. Februar war dann eben auch die deutsche Unterstützung für die Ukraine im Bundestag mal wieder Thema in einer Plenardebatte. Und in dieser Plenardebatte hat dann der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf eben einen Tag, nachdem das in den ganzen russischen Staatsmedien ein großes Thema war, auf einmal eben in seiner Argumentation gegen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine eben auch diesen 2+4-Vertrag erwähnt.
Den Artikel 2 des 2+4-Vertrages.
Und quasi daran erinnert, dass, oder aus seiner Sicht daran erinnert, dass man sich ja an den halten müsse und dass das eben gerade in Russland schon diskutiert werde.
Und das wird gerade in der Duma diskutiert.
Also nur einen Tag später hat der AfD-Abgeordnete Moosdorf das Thema 2+4-Vertrag aufgegriffen. Also schneller, als es auf Deutsch übersetzt in Social-Media-Kanälen aufkam. Gab es darauf Reaktionen, also von anderen Politikern oder von Medien in Deutschland?
Reaktionen darauf gab es jetzt nicht. Das wurde jetzt auch von deutschen Medien oder so nicht aufgegriffen. Was natürlich auch daran liegen kann, dass das inhaltlich nämlich da überhaupt gar nichts dran ist.
Jetzt kommt dein Spezialgebiet, Max, nämlich der Faktencheck. Schauen wir mal genau darauf. Worauf bezieht sich diese Aussage?
Also generell irgendwie Deutschland verstoße gegen den Vertrag im Bezug auf Waffenlieferungen, bezieht sich immer so auf einen Satz in Artikel 2. Artikel 2 des Vertrags, der wird dann auch relativ häufig genannt. Es wird allerdings dann ein ganz entscheidender Teil weggelassen.
Ja, das ist eigentlich so plump, muss man leider sagen, dass es schon wieder absurd ist.
Und das ist ja auch, was zum Beispiel Thilo Maraun sagt, mit dem ich gesprochen habe, der Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht ist an der Uni Gießen und auch der Leiter des Leibniz-Zentrums für Friedens- und Konfliktforschung.
Die Formulierungen in Artikel 2 sagen eigentlich nur, dass sich die Bundesrepublik Deutschland oder das Vereinigte Deutschland sich völkerrechtskonform verhalten wird. Also das ergibt sich aus der Summe der Vorschriften, wenn man im Artikel 2 den ersten Satz liest. Da heißt es so schön pathetisch und plakativ, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird.
Im Völkerrecht steht ja auch ganz klar drin, dass man eben keinen Angriffskrieg führen darf. Also insofern darf Deutschland seine Waffen natürlich nicht einsetzen.
Es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen. Mehr steht da nicht drin. Also eigentlich eine Verpflichtung auf das geltende Völkerrecht.
Eigentlich ein sehr allgemeiner Satz, ne? Und dieser Teil mit den Waffen, der ist eigentlich da sehr, sehr aus dem Kontext gerissen.
Genau so ist es. Und das ist ja auch Teil der Strategie, dass man dann sich einen Satz herauspickt, den man auch so interpretieren könnte, wenn man ihn so isoliert sieht, wo man dann auch sagen kann, ja, der steht ja auch tatsächlich im Vertrag drin, aber man muss eben genau diesen Kontext da betrachten.
habt ihr Matthias Moosdorf von der AfD mal gefragt, warum er diese Passage aus dem 2+4-Vertrag im Bundestag aus dem Kontext gerissen hat.
Ja, also wir haben auch mal bei ihm nachgefragt und gefragt, inwiefern das denn jetzt dann möglicherweise zusammenhing mit den Medienberichten aus den russischen Medien vom Vortag. Das hat er verneint, hat gesagt, dass diese Medienberichte allein natürlich nicht, so hat er das geschrieben, der Grund für die Erwähnung gewesen seien. Was bei seiner Antwort auch ganz interessant war, wir haben dann gefragt, warum er denn diesen entscheidenden Satz von Artikel 2 nicht zitiert hat. Da hat er dann eigentlich nur davon abgelenkt und ist auf den Wahlkampf 2021 zu sprechen gekommen und hat von laut ihm gegenteiligen Versprechen der Ampelparteien gesprochen.
Aber warum denn ausgerechnet dieser 2+4-Vertrag? Warum ist der jetzt Teil von russischer Propaganda?
Also, dass Russland sozusagen versucht, das Völkerrecht anzugreifen, das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt neu. Wir sehen das auch in anderen Behauptungen, wo eben es zum Beispiel um die NATO-Osterweiterung geht. Russland versucht schon strategisch auch, das Völkerrecht zu nutzen, um zu verunsichern. Das hat uns auch Thilo Maraun, der Völkerrechtler, erklärt.
Was Russland tut, und zwar seit langem schon, ist, diese Missverständnisse zu nutzen, zu befördern und dadurch Unsicherheit zu schaffen und dadurch auch die Völkerrechtsordnung zu destabilisieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Russland ein Interesse hat, alles über den Haufen zu schmeißen, aber vieles über den Haufen zu schmeißen und seine politischen Ziele zu verfolgen.
Wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, dieser Vertrag, der sorgt für Frieden und wir irgendwie, also Russland überlegt jetzt, diesen Vertrag zu kündigen, dann fragt man sich natürlich, ja, welche Konsequenzen hat das denn jetzt irgendwie? Gilt dann irgendwie die deutsche Souveränität nicht mehr? Darf dann Russland wieder die Gebiete der ehemaligen DDR besetzen? Und also das Ziel solcher Desinformation ist es natürlich einfach auch zu verunsichern. Das, was dahinter steht, hinter diesen Behauptungen rund um den 2+4-Vertrag, ist die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
Okay, also der Faktencheck ergibt, dieser 2+4-Vertrag, der ist nicht in Gefahr, nicht durch deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Du beschäftigst dich ja viel mit diesen Fake News auch aus Russland und dieser Form von Propaganda. Was kannst du denn noch sagen, Max, über diese Muster dahinter?
Also gerade dieser Fall rund um den 2+4-Vertrag und die Behauptung, der fügt sich eigentlich in etwas ein, was wir auch beim Faktenfuchs jetzt schon seit Anfang des Krieges 2022 beobachten, nämlich dass versucht wird, die Ukraine und auch ja irgendwie alle, die mit der Ukraine verbandelt sind, eben zu diskreditieren. Also da geht es darum, zum Beispiel ukrainische Geflüchtete zu diskreditieren, indem man irgendwelche Behauptungen verbreitet.
Zum Beispiel?
Also wir haben zum Beispiel auch schon relativ viele Behauptungen gesehen, in denen es dann heißt, irgendwie die Ukrainer würden so und so viel Sozialleistungen beziehen und dass das teilweise mehr sei, irgendwie als jetzt Deutsche bekämen. Also in dieser Richtung wird dann versucht, eben auch Stimmung gegen ukrainische Geflüchtete zu machen. Die Ukraine selbst wird in vielen Desinformationskampagnen diskreditiert. Also schon seit Beginn des Angriffskrieges wird ja irgendwie gesagt, irgendwie die Ukraine werde von irgendwie Nazis oder Faschisten regiert und Russland gehe dagegen vor.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nach dem Narrativ des Kreml ein Akt der Selbstverteidigung. Die ukrainische Regierung in Kiew nichts weiter als ein Nazi-Regime.
Also das ist ja so eine Behauptung, die ja auch da eben seit Beginn kursiert und die natürlich auch vollkommen falsch ist. Man hat das auch schon zu Beginn des Angriffskriegs gesehen, dass da relativ viele Behauptungen waren, dass jetzt aus der Ukraine Angriffe gekommen wären. Also das ist ja auch immer diese Schuldumkehr, die wir sehen. Russland hat ja die Ukraine angegriffen, behauptet aber immer, der eigentliche Aggressor sei die Ukraine bzw. NATO oder der Westen und versucht das dann auch eben mit falschen Behauptungen zu stützen. Und das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel beim Massaker von Butscha gesehen haben.
Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Region Kiew meldet die Ukraine, die Leichen von mehr als 400 Zivilisten geborgen zu haben. Und vor allem die Bilder aus Butscha, wo die Toten auf offener Straße lagen, einige anscheinend aus kurzer Distanz getötet, sind zutiefst erschütternd.
Links und rechts leblose Körper. Einige Leichen sind an den Händen gefesselt. Diese Aufnahmen aus Butscha, ganz in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew, verdeutlichen die Brutalität des Krieges.
Hier soll eine ganze Familie erschossen und verscharrt worden sein. Die Bürgermeisterin des Ortes, Motijin, Ihr Sohn und Ihr Mann.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist sichtlich erschüttert, als er zu einem überraschenden Besuch in die Stadt Butscha kommt. Hier waren am Wochenende nach dem Abzug der russischen Truppen hunderte getöteter Zivilisten in den Straßen gefunden worden. Inzwischen gibt es auch Hinweise auf Massengräber in der zerstörten Stadt.
Wir wissen von tausenden Menschen, die gefoltert und getötet wurden, von Verstümmelung, von Frauen, die vergewaltigt wurden, von ermordeten Kindern. Ich denke, das ist mehr als, das ist ein Völkermord.
Moskau bestreitet alle Vorwürfe und beschuldigt die Ukraine, die Vorfälle in Butscha inszeniert zu haben.
Also um davon abzulenken, wurde dann irgendwie behauptet, dass das eigentlich die Ukrainer gewesen wären, die dann da Leichen medienwirksam auf der Straße platziert hätten, um es dann den Russen in die Schuhe zu schieben. Und das war natürlich eine falsche Behauptung. Das haben dann auch Recherchen gezeigt, dass die Leichen, die da auf der Straße lagen, schon länger dort lagen und Russland eben für dieses Massaker verantwortlich war.
Ja, und das ist halt so eine besonders starke Form von Schuldumkehr. Ne? Das ist ein sehr drastisches Beispiel, aber es zeigt also was, wo du sagst, das ist ein Muster. Das kommt immer wieder vor.
Absolut. Wir hatten das auch in einer anderen Situation Anfang des Krieges gesehen, wo es einen Raketeneinschlag in Kramatorsk in der Ostukraine gab, wo auch viele, viele Menschen gestorben sind und dann auch sich über russische Kanäle relativ schnell ein Video verbreitet hat, das auch in der Optik von der BBC angeblich beweisen sollte, dass diese Rakete nun von der Ukraine abgefeuert wurde und dass die sozusagen da ihre eigenen Leute getötet hätten. Aber das war eben ein Fake-Video. Mittels Fakes und Desinformation wird da dann versucht, der Ukraine die Schuld in die Schuhe zu schieben und eben die Schuld von Russland auf die Ukraine oder den Westen eben umzukehren. Und das ist eben auch was, was wir bei dieser Erzählung rund um den 2+4-Vertrag beobachten. Im Grunde lässt sich das alles eben da darin einbetten, in diesen Informationskrieg, den Russland da auf vielen verschiedenen Ebenen führt. Und da geht es dann auch einfach darum, Stück für Stück immer wieder diese Erzählung der Schuldumkehr, der Westen sei schuld, der Westen sei der Aggressor, die NATO sei der Aggressor, das immer und immer wieder, auch in unterschiedlichen Kontexten eben zu wiederholen. Das ist eben wirklich Teil der Strategie, weil so funktioniert Desinformation.
Jetzt haben wir eben gehört, solche Falschbehauptungen, die verbreiten sich ja durch ganz unterschiedliche Akteure, also Nachrichtenagenturen, Politiker, Einzelpersonen, aber auch über Social Media. Wie gesteuert ist denn diese Propaganda von Russland?
Das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach zu sagen, weil man eben auch von außen nicht immer beurteilen kann, wo jetzt wirklich, sage ich mal, direkte Anweisungen oder Verbindungen bestehen und wo einfach nur was, was vielleicht eher ins Narrativ passt, dann aufgegriffen wird. Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Also es ist auf jeden Fall klar, dass es da ein staatlich angeleitete Desinformation gibt. Man kann auch beobachten, dass in anderen Fällen jetzt zum Beispiel offizielle Twitter-Accounts von Russland auch Falschinformationen verbreitet haben. Aber wenn man es dann aufs Größere und Ganzere, sage ich mal, zurückverfolgt, eben auf diese Kampagnen, die stattfinden, zum Beispiel gegen ukrainische Geflüchtete oder gegen Deutschland mit der Unterstützung und den Waffenlieferungen, dann ist natürlich schon eindeutig, dass da ein politisches Interesse Russlands dahinter steckt. Wie jetzt aber die einzelnen Wege sind, ist da dann doch immer schwer nachzuvollziehen.
Wenn Russland solche Fake News auch gezielt streut, was sind die konkreten Ziele?
Also Russland hat da auf jeden Fall das Ziel, natürlich auch Propaganda nach außen zu machen. Also Deutschland ist da auch sozusagen Ziel dieser Propaganda. Die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Gesellschaft, wenn es jetzt zum Beispiel eben um die Unterstützung von Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Das ist natürlich dann ein Ziel, was Russland verfolgt. Ein anderes Ziel ist natürlich aber auch, mit der Propaganda nach innen zu stärken. In dem Fall, den wir jetzt besprochen haben mit dem 2+4-Vertrag, der russische Nachrichtensender Russia Today hat das dann wiederum aufgegriffen, dass das Thema im Bundestag war und kann das dann natürlich auch irgendwie verwenden, um die Propaganda nach innen zu stärken. Wenn man irgendwie sagen kann, das wird jetzt auch in Deutschland schon im Parlament diskutiert, das, was wir hier besprechen, dann ist das natürlich augenscheinlich eine Art von Bestätigung, die Russland dabei hilft, dann auch seine Narrative wieder nach innen zu tragen und damit Propaganda auch im Inneren zu betreiben.
Wie erfolgreich war denn diese Propaganda von Russland in diesem Fall vom 2+4-Vertrag deiner Einschätzung nach?
Wir konnten beobachten, dass zum Beispiel anhand der Daten von Google sich in diesen Tagen die Suchanfragen zum Thema 2+4-Vertrag, dass die sich massiv vervielfacht haben. Also das waren viel mehr als vorher. Also konnte man schon sehen, okay, irgendwie ist das bei den Leuten angekommen. Wenn jetzt so eine Propaganda wie zum 2+4-Vertrag, wenn die sich in der deutschen Öffentlichkeit verbreitet, auf den sozialen Netzwerken, wenn da Politiker drüber sprechen, wenn das von den sogenannten Alternativmedien in Deutschland auch vielleicht aufgegriffen wird und damit Leute erreicht, dann kann das natürlich schon ein Erfolg sein. Es gibt da tatsächlich auch Zahlen vom CEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Die untersuchen ganz viel zu Verschwörungsideologien, forschen zu Rechtsextremismus. Und die erheben eben auch, inwiefern prorussische Erzählungen oder auch ganz klare Propaganda, Aussagen von Russland, wie viel Zustimmung die in der deutschen Bevölkerung haben. Und da haben sie zum Beispiel eben auch erhoben, inwiefern jetzt der Aussage zugestimmt wird, dass der Krieg in der Ukraine aus russischer Sicht notwendig war, um dort eben eine faschistische Regierung zu beseitigen. Mhm. Und das sind auch immerhin fast 10%, die dieser Erzählung zustimmen.
10% in Deutschland der Befragten? Oh, okay.
Und es sind sogar 20%, die der Aussage zustimmen, dass die NATO Russland so lange provoziert habe, dass quasi Russland gezwungen war, in den Krieg zu ziehen. Also das zeigt schon, dass es da in Deutschland, sagen wir mal, einfach einen fruchtbaren Boden für solche Propagandabehauptungen gibt. Also das verhallt jetzt nicht komplett.
Du hast ja auch von dieser Strategie gesprochen, dass etwas einfach immer weiter wiederholt wird, bis dann doch was verfängt. Weiß man, ob das jetzt mehr Leute glauben als am Anfang?
Tatsächlich ja. Also die Fragen, die Zustimmung zu diesen Aussagen eben schon seit April 2022 ab. Und die Aussage, die wir eben da hatten, mit, dass die NATO Russland provoziert habe, da war die Zustimmung im April 2022 noch bei 12%. Und jetzt im Dezember 2023 schon bei 20%. Also das könnte ein Indiz dafür sein, dass so eine stetige Wiederholung von solchen Narrativen eben auch dazu führen kann, dass das sich in den Köpfen von manchen Leuten eben festsetzt.
Was würdest du denn jetzt sagen als Experte für Desinformation? Lässt sich dem russischen Informationskrieg überhaupt was entgegensetzen? Und wenn ja, was?
Also das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage. Was für jeden Einzelnen natürlich einfach schon mal wichtig ist, dass man, gerade wenn man jetzt irgendwelche Sachen in einer WhatsApp-Gruppe zugeschickt bekommt oder so, wie jetzt zum Beispiel diesen Text zum 2+4-Vertrag, der kann ja irgendwo auch mal in irgendeiner unbeteiligten Gruppe landen, dass man sich wirklich nochmal genau fragt, wo kommt das jetzt her? Was ist die Quelle? Worauf bezieht sich das genau und was wird da genau behauptet und stimmt das wirklich? Also dass man, vor allem bevor man das selber auch noch weiter verbreitet, dass man da wirklich nochmal ganz genau guckt, was ist da eigentlich der Inhalt, was ist die Quelle und genau, dass man eben da selber auch eher zurückhaltend ist mit den Sachen, die man dann selber noch an andere Leute weiterverbreitet.
Vielen Dank, Max.
Ja, vielen Dank von meiner Seite auch.
Max Gilbert vom BR24 Faktenfuchs recherchiert zu Desinformation, Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen. Seinen ausführlichen Artikel rund um den 2+4-Vertrag verlinken wir euch in den Shownotes. Morgen geht's bei uns um eine Naturgewalt. 600 Jahre lang schläft ein Vulkan auf Island, dann bricht er plötzlich viermal aus. Bei FKM hört ihr die Geschichte einer lebensgefährlichen Nachbarschaft. Solltet ihr nicht verpassen. Also abonniert uns doch in der ARD Audiothek oder wo immer ihr uns hört. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und ich habe noch was für euch, einen Podcast-Tipp. Radio Wissen vom Bayerischen Rundfunk. Da hört ihr spannende Themen aus der Welt des Wissens.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.